Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo und guten Tag. Reformen und Krise haben Sie gerade in den Nachrichten gehört. An vielen Ecken spart die Regierung. Nach Jahren der Förderung stehen manche Projekte vor dem Aus. Jetzt gibt's gerade Gegenwind gegen so eine Kürzung, die einen Verein betrifft, der queere Jugendliche unterstützt. Unser erstes Thema heute. Queere Jugendliche nicht alleine lassen ihnen helfen. Das macht der Verein Lambda, 1990 in Ostberlin gegründet. Finanziert unter anderem vom Familienministerium. In dieser Woche wurde bekannt, Familienministerin Prien, die ja momentan an vielen Stellen Geldern kürzt auch hier, hat einen Vertrag mit Lambda nicht verlängert. Es gibt nun viel Kritik an dieser Kürzung. Mehr als 40 Organisationen haben einen offenen Brief an Prien unterschrieben. Unter den Kritikern sind auch Teile der SPD. Wir sprechen mit Alexander Irmisch, stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD Queer, eine Arbeitsgemeinschaft der SPD für Akzeptanz und Gleichstellung queerer Menschen. Herr Irmisch, der Bundesverband Lambda unterstützt queere Jugendliche in ganz Deutschland. Warum braucht es Angebote wie diese?
Ja, Frau Wenzel, danke für die Frage und für die Möglichkeit, hier darüber zu sprechen. Es ist natürlich so, dass queere Jugendliche gerade eine sehr vulnerable Gruppe sind und es einfach viel zu wenig Angebote für queere Jugendliche, junge Menschen gibt. Beratungsangebote für queere Menschen gibt es generell zu wenig, gerade in Flächenländern. Ich sag mal, wenn man das, es ist halt fatal, weil dort fast nichts existiert oder zu wenig. Und Lambda leistet seit 1990 wirklich, wie Sie schon gesagt haben, großartige Arbeit in der Vernetzungsarbeit, in Angeboten, Beratungsangeboten und ist aus der Jugendarbeit eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und das einzige Netzwerk eigentlich, was queere Jugendliche überhaupt haben, deutschlandweit.
Ja, Lambda hat ja auch Förderung bekommen die letzten Jahre im mittleren sechsstelligen Bereich. Der Bund spart und kürzt bei vielen Organisationen. Nun kann man sagen, ja, Jugendhilfe ist wichtig auch für queere Menschen, aber sie kann ja auch anders stattfinden und Jugendhilfe kann ja auch durch das Bundesland finanziert werden und nicht vom Familienministerium.
Ja, aber also da haben Sie recht und die Länder machen das teilweise ja auch. Also es ist ja nicht so, dass der Bund das alleine finanziert hätte, aber es ist natürlich ein wesentlicher Player in der Förderung für Lambda gewesen bisher. Und dass das jetzt wegbricht, das macht es halt für Lambda fatal und wird dazu führen, wenn da keine Änderung erfolgt, dass die Mittel, dass Lambda einfach bestimmte Angebote nicht mehr machen kann und Beratungsangebote wegbrechen. Und dann queere Jugendliche, die wirklich großen Beratungsbedarf haben, und Lambda hat das ja selber auch nochmal gesagt, und ich stelle das auch aus meiner queeren Arbeit fest, dass ganz hohe Zahlen inzwischen da sind, queere junge Menschen Beratungsbedarf suchen und es zu wenig Angebote gibt. Und wenn man da auch dann noch kürzt, dann lässt man diese jungen Menschen in schwierigen Situationen oft allein und sich selbst überlassen. Und ich glaube, das können wir als Gesellschaft nicht wollen und müssen deshalb auch hier ganz klar sagen, hier muss nochmal das Ruder rumgerissen werden und wir müssen die Finanzierung fortsetzen.
Der Bedarf ist also groß. Sie, also auch SPD Queer, kritisieren ja die Entscheidung der Familienministerin. Und Sie sagen auch, es geht nicht nur ums Geld, es ist eine politische Entscheidung. Wie begründen Sie das?
Genau. Also zum einen ist es ja so, dass die Förderung von Lambda aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes auch erfolgt ist. Und da ist sogar eine finanzielle Aufstockung der Mittel für das kommende Jahr vorgesehen. Das heißt also, haushalterisch müsste man hier eigentlich nicht streichen, außer man will andere Projekte fördern und sieht halt keine Notwendigkeit mehr, hier dieses Projekt zum Beispiel fortzusetzen. Und das ist eine politische Entscheidung der Ministerin, die aus meiner Sicht auch ganz klar in die Agenda der Ministerin passt. Sie hat ja mehrfach sich schon so geäußert. Sie hat bei dem Projekt Demokratie Leben queerpolitische Geschichten rausgestrichen. Sie sagt auch, Queerpolitik wäre nicht im Koalitionsvertrag vereinbart. Das stimmt so im Übrigen nicht. Da sollte die Ministerin auch vielleicht mal ihren Koalitionsvertrag lesen. Da sind explizit Punkte aufgeführt, deutlich weniger als wir uns als SPD Queer und als SPD gewünscht haben, aber immerhin sind trotzdem einige Eckpunkte drin, namentlich benannt. Und insofern stimmt es halt nicht, wenn die Ministerin sagt, Queerpolitik wäre der für die Bundesregierung also kein Thema gewesen in der Koalition. Und das führt so ein bisschen zur Außenwahrnehmung auch innerhalb der und auch in der Community natürlich zu der Wahrnehmung, dass hier schon die Familienministerin eine eigene Agenda verfolgt und alles, was mit Queerpolitik zu tun hat, aus so nach und nach aus ihrer Förderung rausstreicht.
Ja, vielleicht kurz zum Abschluss. Ihre Partei ist ja auch Teil der Regierung Merz. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass die SPD, ihre eigene Partei, in der Frage noch Druck machen kann und wird?
Also wir haben seit gestern die Meldung auch uns erreicht hat, schon Kontakt aufgenommen in die Bundestagsfraktion, auch in die Parteispitze und werden hier auch den Druck erhöhen, weil wir einfach hier eine Notwendigkeit sehen und auch ganz klar sagen, hier werden Linien überschritten und das halten wir für fatal. Das ist für unsere Gesellschaft nicht gut und gerade für die queere Community nicht gut und für junge Menschen, die in ihrer Findungsphase ja wirklich nicht alleingelassen werden sollten. Und dementsprechend werden wir hier den Druck auch auf die Partei noch erhöhen.
Das sagt Alexander Irmisch, stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD Queer, hier live im Kompressor. Vielen Dank.
Gerne.
Erkennen Sie, was eine KI geschrieben hat und was ein Mensch? Es gibt ja so Tests im Netz, wo man das ausprobieren kann, KI oder Mensch. Und diese Trefferquote, die ist wirklich nicht hoch. Es wird immer schwieriger, das zu erkennen, ja vielleicht fast unmöglich. Wir haben hier auch schon viel darüber berichtet, was ist das eigentlich, dass KI-Texte ausmacht? Also diese berühmten Gedankenstriche in der Mitte vom Satz, viele Umschreibungen, nicht eins, nicht vier, sondern immer schön drei Beispiele nennen. Wir sprechen hier jetzt darüber, auch wie unsere Sprache, also unsere menschliche Sprache von KI-Sprachmodellen beeinflusst wird. Und auch Neo-Oralität ist da ein Begriff in dem Zusammenhang, über den wir auch sprechen möchten, mit Tatjana Schäffler. Sie leitet den Bereich Digitale Forensische Linguistik an der Ruhr-Universität Bochum. Hallo, Frau Schäffler.
Hallo, guten Tag.
Forensik, da horchen erstmal viele auf, denn sie beschäftigen sich nicht einfach nur mit, oh, ist dieser Text jetzt KI oder nicht, sondern bei Ihnen geht es um Drohbriefe, Hassrede und Bekennerschreiben?
Ja, genau, richtig. Also die digitale forensische Linguistik ist quasi die Schnittstelle zwischen der digitalen Linguistik, also alles, was im Internet passiert, in digitalen Räumen, über soziale Medien und so weiter, und eben der forensischen Linguistik. Und da geht es um Recht und Gesetz und Kriminalität. Also ich sage manchmal, alles, was Schlechtes im Internet geschrieben wird, genau, Hassrede, Desinformation oder eben auch die Autorschaft in kriminellen Kontexten.
Forensische Linguistik, also da fällt mir zum Beispiel so Bekennerbriefe der RAF ein, die dann überprüft wurden. Und wenn Sie das jetzt im Netz machen oder wenn alles mit KI geschrieben wird, wie ist dann eine Prüfung überhaupt möglich?
Ja, genau, das gibt auf jeden Fall neue Probleme dort. Andererseits ist natürlich diese Autorschaft schon immer ein bisschen komplexer gewesen, weil wir schon immer auch beachten mussten, gibt es überhaupt eine bestimmte Person, die den Text ganz alleine geschrieben hat, ohne Hilfe, ohne dass es zum Beispiel diktiert wurde oder dass andere noch mit zusammengearbeitet haben. Und in der forensischen Linguistik unterscheiden wir dann eben zwischen der Verfasserin, also die wirklich den Text selber sozusagen zu Papier gebracht hat, und dann eben auch den Personen, die vielleicht Selektionsinstanz waren, also entscheiden konnten, was kommt in den Text inhaltlich rein, und auch den Personen, die sprachliche Gestaltungsmacht haben, die also irgendwie editieren können zum Beispiel oder da noch mitwirken. In allen Bereichen kommt jetzt natürlich auch die KI mit rein, ja.
Ja, also wenn mehrere Menschen zusammen einen Text schreiben, dann ist es fast wie so ein kleines Sprachmodell. Wir wollen ja über große Sprachmodelle sprechen, also wie KI unsere Sprache verändert. Und KI wird ja trainiert, aber mit unserer Sprache. Also wer passt sich da eigentlich wem an?
Also ganz klar, natürlich passt sich zuerst die KI uns an. Ja, diese großen Sprachmodelle werden auf ganz großen Textmengen trainiert. Nicht nur Text, sondern eben zunehmend auch Videos und andere Formate, wo auch Text enthalten ist. Und darauf werden sie trainiert und werden dann eben gezielt darauf ausgerichtet, dass sie sich eben möglichst ähnlich zu echten Menschen verhalten. Und neuerdings natürlich, wenn Menschen dann häufig mit solchen Sprachmodellen interagieren, dann könnte es auch sein, dass sie sich auch anpassen, weil eben die Sprachwissenschaft gezeigt hat, dass es nicht so ist, wie man vielleicht früher glaubte, die Sprache wird einmal erworben und dann bleibt sie das ganze Leben gleich, sondern wir passen uns eben auch an unsere GesprächspartnerInnen an.
Wie könnte ich mir das denn vorstellen? Also was würde ich denn zum Beispiel für Sprache von der KI übernehmen?
Also ich sehe das zum Beispiel bei der Textproduktion, bei vielleicht meinen Studierenden oder auch KollegInnen, die KI verwenden, um wissenschaftliche Texte zu generieren und die sich dann so bestimmte Wendungen, die es auch früher schon gab, die aber in den KI-Texten sehr häufig vorkommen, die dann übernehmen. Ja, also Sie haben vorhin diese Dreierregel erwähnt oder bestimmte Phrasen, zusammenfassend lässt sich sagen oder sowas. Das lernt man natürlich auch in der Schule einerseits, aber andererseits kann das durchaus verstärkt werden, wenn man dann zunehmend eben Texte liest, die solche Phrasen enthalten und solche Wendungen, dass wir die eben auch selber übernehmen, weil wir einfach das Gefühl haben, ah ja, das passt doch ganz gut und ist doch eigentlich das, was ich auch sagen wollte an der Stelle.
Ja, also KI kann sich ja auch klar ausdrücken und sich davon was abzuschauen, ist ja auch gar nicht so schlecht. Wir haben hier im Programm auch schon mal über den Ick gesprochen, also diesen Ekel, den Menschen manchmal empfinden, wenn sie feststellen, oh, der Text oder das Lied, das ich so toll finde, oh, das hat eine KI gemacht. Gleichzeitig haben aber auch Autoren selber Angst, bezichtigt zu werden, KI zu benutzen, Stichwort KI-Paranoia, also quasi Autoren, die vielleicht besonders darauf achten, bloß nicht wie eine KI zu klingen?
Ja, auf jeden Fall. Also auch diese berühmten Gedankenstriche. Ich habe schon KollegInnen, die sagen, ich habe die doch schon früher benutzt und jetzt nimmt quasi die KI mir weg und ich muss die jetzt vermeiden. Also da gibt es auf jeden Fall sehr viel Unsicherheit. Von mir selber weiß ich, ich möchte nicht zur KI-Polizei werden, sage ich immer, und sozusagen alle Texte immer erstmal auf diese Art und Weise betrachten, ob die jetzt von einem echten Menschen geschrieben sind. Meistens geht es uns aber doch beim Texteschreiben oder beim Kommunizieren eben auf um eine zwischenmenschliche Beziehung. Ja? Und da ist es mir eigentlich schon wichtig, dass irgendwie noch was von dem Menschen, der diesen Text angeblich verfasst hat, irgendwie da drin steckt. Ne? Insofern kann ich auch die Leute gut nachvollziehen, die sagen, nee, wenn das zu glatt ist, ja, zu KI-generiert klingt, dann habe ich eben diese Ekelgefühle oder dann, ja, dann fühle ich, das ist mir zu kalt, zu computermäßig. Ich kann den Menschen dahinter nicht mehr spüren quasi. Hm.
Ja, Menschen sind chaotisch, Menschen sind unvorhersehbar, ist ja auch das Schöne an uns und das zeigt sich dann wohl auch in Sprache und Text wieder.
Auf jeden Fall. Also man konnte eben auch zeigen, dass die KI-generierten Texte generell gleichförmiger sind als eben die menschlichen Texte. Denn wir wissen das auch, jeder Mensch ist anders. Jede Person hat ihre eigenen kleinen Ticks, vielleicht auch sprachlichen Ticks, die sie bevorzugt. Und wenn dieses Sprachmodell über sehr große Textmengen trainiert wird, dann kommen diese ganzen Spitzen dann irgendwie dabei raus. Ja, die werden dann alle so ein bisschen abgeflacht. Es ist sehr, sehr schwierig, ein Modell zu bauen, was eben genau auf die richtige Art kreativ oder variabel ist. Deswegen, was da meistens rauskommt, ist noch ein bisschen zu mehr an der Mitte, sage ich mal, orientiert. Ja, mhm. Und das ist eben das, was uns dann von den KI-Texten unterscheidet.
Ja, so eine Verflachung aller Texte. Zum Stichwort Neo-Oralität, also keine Texte mehr schreiben, sondern viele Menschen unterhalten sich mit der KI, sagen der KI was und die KI antwortet auch nicht im geschriebenen Wort, sondern alles passiert mündlich, so mündlich Ping-Pong spielen mit KI. Was ist Ihre Haltung dazu?
Ja, also ich sehe das auf jeden Fall, dass es zunimmt. Lange Zeit habe ich gesagt, also die letzten 20 Jahre hat eigentlich der Text eher zugenommen gegenüber der direkten Interaktion über gesprochene Sprache, über soziale Medien und über Chats und so weiter. Jetzt kann es eben dazu führen, dass wir eben vielleicht tatsächlich über Sprachnachrichten ja auch zwischen Menschen kommunizieren und eben auch mit der KI. Und das gibt eben auch noch weitere Fragen oder tut Fragen auf, auch für die Autorschaft zum Beispiel, weil eben ein Text gar nicht so an einem Stück entsteht, sondern eher in einem Gespräch mit vielleicht auch einem Sprachmodell, ja, im Dialog sozusagen, da werden dann immer noch kleine Sachen geändert. Das heißt, man kann auch gar nicht mehr so sagen, das ist an einem Stück fertig aus der Konserve quasi entstanden oder generiert worden. Ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, da kommt mehr Oralität wieder rein, zumindest diese gesprochene Sprache.
Naja, da gibt es den Fall Jamir Nazir, Autor, hat den Commonwealth-Preis gewonnen für eine Kurzgeschichte, wo aber viele gesagt haben, das ist KI generiert. Und er meinte dann, nein, aber ich war krank und ich habe es halt eingesprochen und transkribieren lassen. Und ja, KI-Recherche habe ich auch gemacht. Also so in die Richtung geht es, dass man einen Text halt aus mehreren Perspektiven schreibt.
Genau, ja, also das könnte auch so ein Fall sein. Ich weiß es natürlich nicht und vielleicht werden wir es auch nie rausfinden, was dort wirklich passiert ist. Aber das könnte genauso ein Fall sein. Ne? Vielleicht ist der Text nicht am Stück durch einen Prompt aus dem Sprachmodell gefallen. Aber vielleicht hat diese Person, er hat es ja dann auch zugegeben, eben im größeren Stil tatsächlich KI eingesetzt, um da eben den Text zu glätten oder vielleicht auch um die Geschichte weiterzuentwickeln oder so. Und das wurde dann eben auch durch diese Systeme aufgegriffen, die dann gesagt haben, naja, das klingt doch schon sehr nach eigentlich einem generierten Text.
Aber dass ein Baby, nochmal zurück zum Schluss zur Neo-Oralität, dass ein Baby den Spracherwerb lallend erlernt, mit KI. Das sehen Sie noch nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also und zwar wissen wir eigentlich auch, dass die Babys ja nicht durch Zuschauen Sprache lernen, sondern durch gemeinsames Interagieren mit ihren Bezugspersonen. Und da ist Sprache nur ein Teil davon. Man muss eben auch gemeinsam Aufmerksamkeit haben auf den süßen Hund oder das Spielzeug oder was auch immer da noch in der echten Welt ist. Und diesen Bezug, den haben wir bei Sprachmodellen eigentlich gar nicht. Ne? Also da haben wir eben nur diese sprachliche Ebene und was in der echten Welt ist, das wissen diese Modelle ja gar nicht. Die haben keine Repräsentation davon. Das heißt, das sehe ich auf jeden Fall noch nicht.
Dann danke ich Ihnen, dass wir hier von Mensch zu Mensch live im Kompressor gesprochen haben. Vielen Dank, Tatjana Schäffler von der Ruhr-Uni Bochum.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Wie Parteien auf TikTok und Co. abschneiden, ist schon viel besprochen worden. Oft stecken ausgeklügelte Strategien und ganze Social-Media-Teams dahinter. Aber wie sieht Wahlkampfwerbung aus, wenn sie komplett mit KI erstellt wird? Vorletzte Woche erschien eine Recherche von Korrektiv, die erstmals ein neues Wahlkampftool der AfD vorstellte, das mit KI automatisch Inhalte erstellt. Wie genau funktioniert das und wie klappt das auch, weil KI-Anbieter politische Inhalte eigentlich verbieten? Wir sprechen über diesen Fall und wie vielleicht auch andere Parteien KI für ihre Kampagnen einsetzen mit Nicolas Schwendemann. Er ist Geschäftsführer der Agentur RISM und Autor eines Newsletters für politische Kampagnen. Ich konnte ihn kurz vor der Sendung erreichen und habe ihn zunächst gefragt, was das genau für ein Tool ist.
Ja, das Tool der AfD, das wertet Nachrichten der neuen Rechten systematisch aus, also zum Beispiel News oder Apollo News. Und dann macht es auf der Grundlage Vorschläge für Content. Und der wird jeweils angepasst auf die Social-Account, die man da reingibt und bewertet dann sozusagen direkt das Reichweitenpotenzial. Und das hat natürlich dann insgesamt das Potenzial, dass sehr viel Content sehr günstig produziert werden kann, ohne dass man Vorkenntnisse braucht und dass man damit soziale Medien fluten kann, wenn man will.
Wenn es diese rechten News scannt und dann sich schnell auf Themen raufsetzt, die vielleicht auch reißerisch sind, ist das auch das Problematische an dem Tool?
Würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass das Problematische an dem Tool ist, weil das kann ich auch ohne Tool machen. Am Ende veröffentlicht der User auch den Content, aber zumindest ist es wohl so, dass in der aktuellen Konfigurierung dieses Tools es so ist, dass das auch offen verfassungsfeindliche Inhalte produziert. Also zum Beispiel Personen aufgrund ihrer Herkunft am Wählen hindern zu wollen und solche Dinge. Und dann wird es natürlich schwierig, also mindestens schwierig. Die sagen jetzt, das ist sozusagen Work in Progress, aber ich würde mal davon ausgehen, dass das auch ganz bewusst so ist.
Also die Inhalte sind am Ende das Problem und nicht das, was der KI gefüttert wird. Und das ist ja interessant, weil KIs eigentlich politische Inhalte nicht zulassen. Wie funktioniert das?
Genau, die drei Tech-Konzerne, die die Tools produzieren, die da jetzt die AfD auch indirekt nutzt, die haben das eigentlich in ihren Regeln ausgeschlossen, dass man die KI so nutzt, wie die AfD sie nutzt. Was die Tools dann machen, ist nicht systematisch jeden Output prüfen, sondern den Algorithmus so gestalten, dass eigentlich nur regelkonformer Content dabei rauskommen kann. Und in dem konkreten Fall hat jetzt die AfD aber einen Weg gefunden, offensichtlich diese Regeln zu umgehen. Und dann produziert die KI eben doch Output, der eigentlich gegen die eigenen Nutzungsbedingungen verstößt. Also ein bisschen kompliziert, aber das ist der Weg, den wir hier gehen. Und wenn der Content dann erstmal veröffentlicht ist, dann ist es ja auch nicht mehr nachvollziehbar, wie wurde der eigentlich erstellt, welches Tool war das. Das heißt, nachträglich ist die Durchsetzung dann eigentlich auch nicht mehr möglich.
Also KIs tricksen sich quasi selber aus. Korrektiv hat es ja recherchiert. Wie wertvoll sind diese Erkenntnisse?
Na, es gibt schon einen guten Einblick darin, woran die AfD gerade technologisch arbeitet. Ich finde es jetzt wenig überrascht, dass es so ein Tool gibt. Offensichtlich funktioniert dieses Tool aber ja schon ganz hervorragend und wird an vielen Stellen eingesetzt. Insofern ist das schon eine wertvolle Recherche. Und es gibt halt auch nochmal den Hinweis darauf, ja, wie unsystematisch dann die Tech-Konzerne doch ihre eigenen Regeln durchsetzen. Und das weist, finde ich, auf einen Regulierungsbedarf hin, weil offensichtlich kann man es nicht einfach so laufen lassen.
Wir reden ja hier über die AfD, aber ist das nicht auch ein Tool, in Echtzeit auf News, auf Reizthemen reagieren zu können, das für viele Parteien eigentlich attraktiv und effizient sein könnte? Oder ist das etwas Besonderes für die AfD?
Das ist, glaube ich, schon für alle Parteien ein attraktives Tool, zumindest diese systematische Analyse und das systematische Bewerten von Themen und das Monitoren eben auch von sehr vielen Nachrichten in nahezu Echtzeit, insbesondere auch im Bewegtbildbereich, wo das bislang eben schwieriger war. Das ist jetzt deutlich einfacher geworden durch KI. Und ich würde auch sagen, alle Parteien experimentieren was mit ähnlichen Dingen. Ich kenne kein Tool, das dann auf einer vergleichbaren Basis schon Content ausspuckt, weil da gibt es noch eine Zurückhaltung bei den anderen Parteien, da gibt es einen anderen Anspruch an Wahrhaftigkeit. Man will echte Zitate sehen, man will echte Videos, echte Bilder sehen und eben nicht diesen KI-produzierten Content. Deswegen würde ich sagen, da ist noch so eine gewisse Zurückhaltung zu sehen, aber für die Analyse und Ähnliches würde ich mal davon ausgehen, dass ähnliche Dinge im Einsatz sind.
Sie arbeiten ja im Bereich politische Kampagnen. Wie blicken Sie auf dieses Thema oder wie gehen Sie in Ihrer Agentur mit politischen Themen um?
Ich habe ja gerade schon was zum Thema Analyse gesagt. Also da gibt es, glaube ich, viele neue Möglichkeiten und da setzen wir auch Dinge ein. Wir setzen auch zur Content-Produktion KI ein. Und das ist auch total in Ordnung, wenn man das kenntlich macht, finde ich. Was wir insgesamt sehen auf den Plattformen, ist, dass dort einfach immer mehr ja auch Slop veröffentlicht wird. Also Content, der sehr schnell gemacht ist, der keinen hohen qualitativen Anspruch hat, sondern dafür gemacht ist, möglichst schnell, möglichst viel Content zu produzieren. Ein User, der sich heute neu auf TikTok anmeldet, der sieht 60% Slop-Content. Und mein Eindruck ist, wir gewöhnen uns dadurch daran, und das normalisiert sich. Und gleichzeitig hat die Politik einen sehr hohen Druck, sehr viel Content zu veröffentlichen, um im Feed aufzutauchen, auf den For You-Pages stattzufinden. Und weil am Ende ja auch jeder Inhalt das Potenzial hat, viral zu gehen, unabhängig davon, wie viel Follower ich habe, können wir uns, glaube ich, darauf einstellen, in Zukunft noch mehr Content zu sehen. Also Wellen und Wellen an Content. Und Slop ist natürlich ein Weg, viel Content zu produzieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass das sozusagen der Weg ist, den wir alle gehen sollten, aber ich glaube, wir können uns darauf einstellen, dass wir mehr und mehr merkwürdige Inhalte sehen, die vielleicht auch erstmal lustig sind, die Memes aufgreifen, die gar nicht echt sein wollen. Und die wir vielleicht auch gar nicht verstehen, weil wir die Memes nicht kennen. Politiker mit zwei Köpfen, Politiker, die sich, weiß ich nicht, aus einer Litschi-Schale rausschälen, solche komischen Dinge. Und dann ist vielleicht auch gar nicht mehr die Frage, sozusagen, ist das hier echter Content, sondern ist das vor allem unterhaltsam und lustig? Und ich glaube, das ist ein Weg, auf den wir uns einstellen werden müssen, egal ob wir das jetzt gut finden oder nicht.
Dann danke ich Ihnen bis hierhin für Ihre Einschätzungen zu dem neuen KI-Tool der AfD für Social Media, was Korrektiv recherchiert hat. Vielen Dank, Nicolas Schwendemann.
Vielen Dank.
Wir schauen jetzt auf ein Internetphänomen aus China, wo junge Menschen auf Social Media nichts mit Hightech oder moderne Bilder posten, sondern ganz nostalgische analoge Momente teilen. Alte Röhrenfernseher, leere Spielplätze, traumartige Landschaften. Chinese Dreamcore. Eine Art Flucht in die Vergangenheit, weil die Zukunft nicht viel Hoffnung verspricht. Johannes Jolmes berichtet über Chinese Dreamcore.
Es ist ein Bild von China, das so gar nicht zur Hightech-Nation passt, die Chinas Führung der Welt zeigen will. Ein Lehnstuhl aus Holz, an der Wand ein Monatskalender und in der Ecke steht kein supermoderner Flatscreen, sondern ein Röhrenfernseher. Auf dem blank gewienerten Wohnzimmertisch eine Schale mit Äpfeln. Die Bilder erinnern an eine Zeit, in der Familien um die Fernbedienung stritten und niemand ständig in sein Smartphone versunken war. Die Ästhetik der biederen 90er Jahre beherrscht gerade Chinas soziale Medien. Nutzer zeigen ehemalige Klassenräume, Wohnungen, verlassene Spielplätze. Momentaufnahmen unterlegt mit einer Prise Melancholie. Der Trend ist weltweit bekannt unter Chinese Dreamcore. Eine treffende deutsche Übersetzung gibt es nicht, nur Umschreibungen. Eine KI bietet folgende Erklärung an.
Eine Sehnsucht gemischt mit dem wohligen, aber leicht unheimlichen Gefühl, einen Traum zu betreten, aus dem man längst aufgewacht ist.
Der Internettrend erzählt viel über die Stimmung vieler junger Chinesinnen und Chinesen. Wer mit ihnen darüber redet, erfährt, dass sie eine Zeitreise machen. Zurück in eine Vergangenheit, die einfacher und hoffnungsvoller wirkt. Die Wirtschaft wuchs rasant und der boomende Arbeitsmarkt versprach einen gesellschaftlichen Aufstieg. Das China der 90er und der frühen 2000er Jahre. Ein Lob auf die Vergangenheit, weil die Zukunft wenig Hoffnung verspricht.
Sie haben so viele Jahre als Schüler und Studenten verbracht, vom Kindergarten über die Grundschule bis hin zur Universität. Sie haben hart gelernt, dass sie nach all dieser Arbeit eine gute Zukunft haben würden. Jetzt müssen sie feststellen, dass keine glänzende Zukunft auf sie wartet. Das macht sie enttäuscht, ja sogar desillusioniert.
And this makes them feel disappointed, even disillusioned.
So beschreibt Xiang Biao die Sorgen der chinesischen Gen Z. Er arbeitet derzeit am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle an der Saale. Aus vielen Posts spricht tiefer Frust. Die Jugendlichen glauben nicht mehr daran, ihre eigene Zukunft selbst beeinflussen zu können. Deshalb flüchten sie in eine scheinbar unbeschwerte Jugend. Die Social-Media-Posts haben eins gemeinsam. Sie wirken auffallend unspektakulär. Kein Protz, nur der ganz normale Alltag.
Hallo mein Kind, willkommen zurück. Es ist der Sommer 2008. Es ist heiß draußen. Lass uns in die Bücherei gehen. Du hast dir dein Lieblingsbuch genommen, sitzt auf dem Boden und liest. Der Boden ist kalt und gemütlich.
Ein klassisches Video. Fotos aus einer Bücherei. Viele Jugendliche sind zu sehen, womöglich Freunde. Der Text soll die Person wieder zurück in die damalige Zeit versetzen. Besonders das Jahr 2008 ist für viele in China wichtig. Die Olympischen Sommerspiele fanden in Peking statt. Es war ein Höhepunkt des Optimismus und der Öffnung. Forscher Xiang Biao vermutet, die veränderte Stimmung spiegelt sich inzwischen auch im Alltag wider.
Immer mehr Menschen ziehen von den Großstädten in kleinere Städte. In den letzten 40 Jahren war die Richtung immer klar, immer nach oben, vom Dorf in die Kleinstadt, von der Kleinstadt in die Großstädte und weiter in die Metropolen. Doch jetzt sieht man, dass es auch in andere Richtungen gehen kann.
Der Wunsch nach einem ruhigeren Leben wegen mieser Jobaussichten. Was erstaunt, der Staat überwacht das chinesische Social Media engmaschig. Trotzdem werden diese Beiträge offenbar toleriert. Staatsmedien kopieren gar diesen Trend und posten Bilder von Parks oder Wohnzimmern mit typisch braunen Schränken. Stolz brüsten sie sich mit Abrufzahlen im Milliardenbereich. Womöglich steckt dahinter aber auch eine Strategie. Die Führung lässt Chinese Dreamcore als eine Art Ventil für die Jugend zu. Für die einen ist es unpolitische Nostalgie, für andere ein Format, um Frust zu zeigen, ohne offen Kritik zu üben. So erzählen diese Social-Media-Posts auch von einer Generation, die sich in eine Zeit zurückwünscht, die einfacher und berechenbarer schien.
Johannes Jolmes über das Internetphänomen Chinese Dreamcore.